Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Total beglückt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Total beklubbt, dem Magazin über den ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Felix Amrain und wie immer bin ich nicht alleine, sondern habe einen Gast an meiner Seite und das ist heute Stefan Helmer von unserem Kooperationspartner Clubfans United. Hallo Stefan.
Hallo.
Ja Stefan, wir sprechen über ein Spiel gegen den FC St. Pauli, das, ich glaube, uns noch eine Weile in Erinnerung bleiben wird, einfach weil es solche Spiele vielleicht auch zum Glück nicht alle Tage gibt. Die Sportschau hat geschrieben, St. Pauli gewinnt großartiges Spiel beim ersten FC Nürnberg. Und ich glaube, wenn man St. Pauli-Fan oder neutraler Zuschauer war, dann mag das stimmen. Ich habe vorhin nochmal beide Zusammenfassungen, sowohl die von Sky als auch die von der Sportschau, angeschaut. Und irgendwie ist mein Puls direkt wieder hochgegangen. Wie geht's dir?
Es geht. Sag es mal so. Also, es war mehr drin. Es war deutlich mehr drin. Also, es hätte keine Niederlage sein müssen, definitiv nicht. Es hat auch, das Spiel hat auch eklatante Schwächen uns aufgezeigt und ich glaube, am Ende des Tages muss man eben konstatieren, auch weil wir jetzt schon den 13. oder den 14. Spieltag haben, dass es halt für ganz oben noch nicht reicht. Wir sind gut dabei, aber für ein richtiges Spitzenteam, das um Platz 1, 2 oder 3 spielt, reicht es halt beim Club noch nicht und ja, das ist auch nicht wirklich schlimm, wenn man mal bedenkt, wo wir herkommen und wenn die Zielsetzung vor der Saison war Platz 5 bis 8, kann man, glaube ich, mit ein bisschen Abstand zu dem Spiel dann auch drüber hinwegsehen.
Ja, das finde ich aller Ehren wert, dass du da so entspannt drauf schaust. Ich bin es, wie gesagt, noch nicht, aber wir sprechen gleich darüber, warum ich vielleicht auch irgendwie noch immer ein bisschen Puls habe, wenn ich auf dieses Spiel schaue. Fangen wir wie immer mit der Aufstellung an, Stefan. Es gab Wechsel beim ersten FC Nürnberg. Robert Klaus hat sich wieder für klassische Stürmer, nenne ich es jetzt mal, entschieden. Scheffler und Schuranov waren dann beide in der Startelf. Das war was, denke ich, irgendwie so ein Stück weit auch zu erwarten war, oder?
Ja, also da hat es ja auch gemangelt in den letzten Wochen dann auch in der Offensive. Und ich habe mich immer für Scheffler ausgesprochen, weil er für mich der kompletteste Stürmer ist, den wir gerade haben und auch der erfahrenste ist. Also ich habe auch nichts gegen die anderen, aber er ist natürlich einer für die zweite Liga. Er ist ein Knipser, das wissen wir, allein schon wie er das Tor in dieser Saison in Paderborn gemacht hat. Ich glaube, das macht kein anderer Spieler bei uns im Team so. Und ja, er hatte vielleicht einen kleinen Durchhänger, musste da lange auf der Bank schmoren, wurde immer dann eingewechselt, wenn es eigentlich fast schon zu spät war. Jetzt kam er mal von Anfang an und ich finde, man hat in dem Spiel auch gesehen, wozu er in der Lage ist. Er hat ja auch ein Tor gemacht und fast hätte er sogar zwei Tore gemacht, wenn der Ball nicht noch geklärt worden wäre. Von daher freut es mich, dass er auch mal wieder von Anfang an spielt. Und der Rest ist ja schon fast Status quo.
Ja, zumal dann Borkowski ja auch verletzungsbedingt nicht spielen konnte und wenn du zwei Stürmer spielen lassen möchtest, war das dann ja irgendwie auch die Aufstellung, die sich von alleine ergab. Es war dann so, dass das Spiel ja irgendwie auch von allen so ein bisschen herbeigesehen wurde, dass man dann ja auch einfach vielleicht nochmal sieht, okay, wo steht die Mannschaft jetzt und wie präsentiert sie sich gegen so eine spielstarke Truppe wie die von St. Pauli und irgendwie war die Mannschaft dann aber trotzdem noch nicht so richtig auf dem Feld. Klar, in der zweiten Minute gibt es den Abschluss von Tempelmann aus 20 Metern, aber eine Zeigerumdrehung später steht es eben 1-0 für St. Pauli, weil Burgstaller da nach einem Einwurf zu einer Chance kommt, die bei aller Liebe für den ersten FC Nürnberg und seine Spieler halt so niemals entstehen darf.
Ja, also wir waren eigentlich, fällt mir schwer zu sagen, aber wir waren ja eigentlich auch gut drin in der Partie von Anfang an. Es ist ja nicht so, dass St. Pauli da uns vom Anstoß weg überfahren hätte, sondern das war dann so der erste Angriff von St. Pauli. Der Ball, das ist halt ein typisches Burgstaller-Tor, wir kennen ihn. Er hat bei uns auch solche Dinger gemacht, so aus unmöglichen Winkeln den Ball dann reingemacht. Und ja, klar, die Flanke muss man natürlich erstmal besser verteidigen. Das kann man immer machen. Aber ist natürlich auch glücklich, wie er den Ball dann so ein bisschen streift und dass der dann hinten reinfällt. Ja, ist halt ein typisches Burgstaller-Tor. Aber klar, liegt da auch in erster Linie die Schuld auf unserer Seite. Schindler kann das auch besser verteidigen und die Flanke davor müsste man eigentlich auch besser verteidigen können. Da haben wir uns einfach ein bisschen überrumpeln lassen. Klar, auch ein bisschen glückliches Tor, aber muss nicht unbedingt fallen.
Ja, ich hatte auch den Eindruck, dass so gut Christian Matenia in dieser Saison spielt, da macht er so einen Schritt irgendwie nach rechts aus seiner Sicht und das ist dann so, der hat diese 20 Zentimeter, die ihm dann auch fehlen, um vielleicht an diesen Ball ranzukommen. Alles in allem einfach irgendwie so eine Situation, die mega ärgerlich ist. Du liegst halt nach 3 Minuten hinten, weißt, okay, die sind gut im Umschalten, jetzt musst du auf Gedeih und Verderb irgendwie dieses Spiel machen und dann fällt ja 1 Minute fast danach oder 1 Minute später fast das 2-0, als man sich dann bei Matenia bedanken darf, der da im 1-gegen-1 Hartl, glaube ich, wenn ich es richtig noch in Erinnerung habe, dann da ja bezwingt und ja das 2-0 quasi klaut. Da saß der Schock wahrscheinlich einfach bei den Clubspielern ähnlich tief wie bei uns dann.
Ja, also St. Pauli gnadenlos effizient in den Anfangsminuten da. Trotzdem fand ich es immer noch nicht so ganz schlecht, wie es viele andere gesehen haben. Da habe ich öfters mal Schülermannschaft gelesen auf den sozialen Netzwerken, aber so schlecht fand ich das nicht. Wir waren eigentlich gut im Spiel und haben St. Pauli auch selbst bespielt. Wie gesagt, du hast den Abschluss von Teppelmann schon gesagt, der da gleich am Anfang war. Und es war ja nicht so, dass St. Pauli uns wirklich da hinten reingedrängt hätte, sondern es war einfach so, dass jeder Angriff von St. Pauli irgendwie brandgefährlich war und die gnadenlos effizient waren, gerade in diesen Anfangsminuten.
Ja, in der 10. Minute war es ja dann soweit. 3. Chance, 2. Tor, Paccarada dann auf Vorlage Burgstaller. Auch da, ja, so eine Kontersituation. Und dann natürlich auch irgendwo so dieses Problem. Zum einen war der FCN im Spiel, zum anderen hat es halt hinten überhaupt nicht gepasst. Ich habe mir das halt jetzt auch nochmal angeschaut. Und wir verlieren den Ball in der Hälfte des FC St. Pauli und dann hast du das Gefühl, die sind nicht wirklich mehr gewesen, aber die haben zu dritt da die komplette Restabwehr so auseinandergespielt, dass ja Paccarada quasi auch ohne Druck dann da schießen konnte, dass er dabei dann auch noch Geist tunnelt und das Ding genau neben dem Pfosten setzt, das setzt der Geschichte dann halt irgendwie die Krone auf. Aber wir haben es in diesen Anfangsminuten bei allem ja offensiven Bemühen halt irgendwie nicht geschafft, die Balance irgendwie zu wahren, oder?
Ja, also das 2-0 ist wirklich echt ärgerlich, weil da haben wir uns wirklich falsch verhalten und waren auch komplett falsch sortiert. Ich habe mir das auch nochmal angesehen. Der Paccarada, der kommt ja auch von der linken Seite da alleine unbedrängt angetrabt. Also um dem kümmert sich ja überhaupt keiner. Und wenn wir uns das Tor dann nochmal anschauen, kurz vorm Abschluss, dann sind ja fast 3 Spieler von St. Pauli im Zentrum ungedeckt. Und der Paccarada, der ist ja unbedrängt. Der schiebt den Ball ja unbedrängt rein. Also ich frage mich, wo war Geis in dem Moment? Wo war Kraus in dem Moment? Gut, Schindler ist der Letzte in der Kette, war aber für mich auch einen Schritt zu weit weg. Ja, da haben sich alle überrumpeln lassen und haben geschlafen. Also gerade die rechte Seite hat da nicht gut agiert.
Definitiv. Ich habe es auch irgendwie so gesehen, dass dann irgendwie auch die Zuordnung nicht so richtig passte. Schindler ja eine Zeit lang noch, oh, ich weiß gar nicht, wer da in der Mitte stand, Kire vielleicht, dass er erst ja ihn deckt, dann zieht er raus, macht dann natürlich aber, oder ist auch einfach dann zu spät, aber irgendwie für mich auch gar nicht seine Aufgabe, da Paccarada zu decken, sondern wie du schon sagst, was macht Geister, warum ist der so weit weg? wo Kraus und der Rest der Konsorten da rumgeistert, weiß ich gar nicht. Das hat die Kamera dann nicht mehr so komplett aufgelöst. Aber in dem Moment, muss ich sagen, hätte ich, glaube ich, auch am liebsten wieder ausgeschaltet. Irgendwie so 10 Minuten, die schießen dreimal aufs Tor, machen 2 Buden. Das war so, als ich vor dem Spiel darüber nachdachte, was könnte schlimmstenfalls passieren, da war das ungefähr so das Worst-Case-Szenario, das sich da an meinem Horizont aufbäumte. Und dann muss ich aber gestehen, und das hat mich wirklich überrascht, wie schnell der Club dann sich aus dieser Schlafmützigkeit ein Stück weit und aus diesem Schock dann auch befreit hat.
Ja, und das ist vor allem der Unterschied zu den Saisons davor, sage ich mal, dass uns halt so 0-2 in der 20. Minute oder in der 10. Minute, in der 10. war es ja, nicht komplett aus der Bahn wirft. Das hat uns vor einem Jahr noch oder vor eineinhalb Jahren noch, wären wir da komplett zusammengebrochen, und jetzt sind wir aber, wie schon die ganze Saison, und das zeigt auch, wie konstant wir vom ersten Spieltag her wegspielen, sind wir da stabil und können dagegenhalten und lassen uns davon eben nicht aus der Bahn werfen. Und das hat mir dann schon imponiert, weil gerade jetzt in dem Spiel, das war das erste Mal, glaube ich, seit langem, dass wir so früh, so schnell zurückgelegen sind, man hat es dem Club eigentlich nicht angemerkt. Die haben eigentlich weiter versucht, ihr Spiel durchzudrücken und haben sich da überhaupt nicht den Schneid abkaufen lassen. Also sind ja dann auch dann quasi dafür belohnt worden.
Absolut. Was dann in der Zeit danach, die irgendwie ja dann auch einerseits imponierend war, aber andererseits dann eben auch rückblickend definitiv halt wieder Lehrstunde war, warum St. Pauli einfach besser ist als der erste FC Nürnberg momentan, augenscheinlich wurde, war dann so das Thema Chancenverwertung. In der 14. Minute gab es die Dreifachchance. Der erste Schuss von Handwerker, den lässt ja der St. Pauli-Keeper Vasil, der ja wirklich einen Bombennachmittag erlebt hat, noch in die Mitte klatschen, wo man denkt, geil, jetzt gibt er uns hier auch noch die perfekte Vorlage, und dann kriegt Scheffler den aber irgendwie auch nur so flach aufs Tor und Schuranov dann nochmal so flach aufs Tor. Da war dann irgendwie bei mir so alle Emotionen eines Clubfans in 4 Minuten zwischen Scheiße, ich schalte die Kacke aus, leckt mich doch am Arsch zu, wie kann denn hier der Ball nicht drin sein, meine Güte, weitermachen.
Ja, es ist ein Riesending, Chancenverwertung in dieser Saison, also nicht nur, dass wir uns ja bis dato oft schwer tun, auch dann in letzter Instanz Chancen zu kreieren, auch im Abschluss sind wir da ein bisschen hinterher und sind wir auch von den Spitzenteams hinterher. Wir haben 21 geschossene Tore, wenn man sich da die ersten drei anguckt, die haben jeweils über 30, Darmstadt sogar 37 geschossene Tore. Defensiv haben wir einen Top-Wert mit 15 Gegentoren, aber offensiv ist halt unser Manko. Und ja, klar, wir haben auch viele verletzte offensive Spieler, das muss man auch hinzufügen, aber trotzdem glaube ich, dass wir genug Qualität auf der Bank hätten, um da mehr rauszuholen. Und daran gilt es, glaube ich, auch weiterhin in erster Linie zu arbeiten. Und dann klappt es vielleicht dann auch weiter mit dem oberen Drittel.
Es war auf jeden Fall so, dass sich dann auch so eine Partie entwickelt hat, die ja wirklich hin und her wogte. In der 18. Minute gab es die nächste Chance für Schuranov. In der 21. macht Johannes Geis das, was Flo und alle anderen, die Statistiken lieben, auf die Palme bringt, nämlich einfach mal aus der Distanz draufhalten, aber den trifft er dann eben, wie er sie sonst nicht trifft. Da ist Vasil dann komplett chancenlos. Der dreht sich ja noch richtig weg, knallt genau unter die Latte und haucht dann dem ersten FC Nürnberg neues Leben ein. Nur damit dann irgendwie, so mein Eindruck, tatsächlich St. Pauli wieder nach diesem Anschlusstreffer ein bisschen Oberwasser bekommt und ja, ich glaube 5 Minuten später dann nach einer Ecke, wo Martinia zunächst gar nicht an den Ball kommt, bevor er dann einen abgefälschten Schuss von Burgstaller pariert, ja, die nächste Riesenchance hat.
Ja, es war dann ein offenes Spiel nach dem Anschlusstreffer, und zu Geis, ja, dafür hat man ja solche Spieler. Das weiß man ja von Geis eigentlich, dass er das auch kann, so einen Ball mal zu machen. Ne? Dass er auch ein guter Standardschütze ist, aber auch aus der Distanz mal abziehen kann. Dafür haben wir ihn ja. Und Das ist halt auch eine Qualität, die wir haben und die auch abgerufen werden muss, ganz klar. Und da hat er sie abgerufen. Und das ist ja auch schön. Und zum weiteren Verlauf, ja, es war dann ein offenes Spiel und es hatte halt auch so ein, das muss man halt auch ein bisschen hervorheben, es hatte auch so einen Spitzenspielcharakter und da sollten wir auch mal stolz drauf sein, auch wenn wir das Spiel am Ende des Tages verloren haben. Aber ja, ich finde, wir waren dann eigentlich wieder voll gut drin in der Partie. Klar, es war St. Pauli, die sind momentan der Tabellenführer in der Liga und ja, da kann es auch mal passieren, dass die dann zu Torchancen kommen.
Es gab noch eine Situation in der 37. Minute, auch da Torchance St. Pauli, Valentini grätscht Matanovic ab und Burgstaller hält dann aus der Distanz drauf, Martini ja wieder zur Stelle. Das war dann ja letzten Endes so ein bisschen das, womit man in die Halbzeit gegangen ist, nach 45 plus 2 Minuten. Und ich muss sagen, nachdem das ja wirklich katastrophal losging, man dann die Chancen gefühlt ja großzügig verschwendete, bevor dann eben der Schuss von Geis reinfällt, war ich irgendwie ganz froh, dass man das dann irgendwie halt in die Halbzeit gebracht hat und hatte schon irgendwie auch die Hoffnung, okay, mal schauen, ob sie jetzt gemerkt haben, so und so müssen wir spielen, damit es ein bisschen besser wird. Man darf, glaube ich, auch nicht unter den Tisch fallen lassen, dass es uns schon entgegenkam, dass Paccarada in der 27. Minute ausgewechselt wurde. Aber dass man da nach ja wirklich so einem Katastrophenstart am Ende mit 1-2 in die Halbzeit geht und dann ja auch ein Spiel immer noch vor sich hat, das viel möglich macht, war dann schon, ja, ich will nicht sagen, der beste Verlauf, der möglich war, weil das wäre natürlich anders gewesen, aber das war schon was, womit man erstmal leben konnte, auch du hast es ja angesprochen, mit Blick auf die jüngere Vergangenheit, oder?
Ja, und die Hoffnung auf die zweite Halbzeit, die war ja überhaupt nicht zu Unrecht, wenn man den Spielverlauf dann so verfolgt hat oder wenn wir dann noch weiter über die zweite Halbzeit sprechen werden. Aber klar, nach 10 Minuten warst du halb tot, nach 20 Minuten warst du wieder im Spiel und wenn es zur Halbzeit 2-2 steht, dürfte sich St. Pauli wahrscheinlich auch nicht beschweren. Ne? Also von daher haben wir es eigentlich ganz gut gemacht, bis auf unsere Chancenverwertung. Und ja, das finde ich, muss man da halt auch positiv herausheben.
Wir sprechen gleich über die zweite Halbzeit. Die begann wahrlich furios aus Sicht des ersten FC Nürnberg. Und ja, wie das dann manchmal im Leben eines Clubfans so ist. Immer wenn du denkst, du bist oben auf, geht's gewaltig in die Hose.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Stefan, wir hatten die Hoffnung, dass die zweite Halbzeit besser werden sollte oder besser wird und sie sollte uns dann nicht enttäuschen. Sie wurde aus Clubsicht zunächst einmal, ja, super gut. Also der erste FC Nürnberg war mit Wiederanpfiff unfassbar präsent, hatte mega gute Chancen. Du hast es, glaube ich, vorhin schon mal gesagt. Scheffler hätte gar nichts mehr machen müssen. Der stand quasi schon bereit. Der hätte nur noch den Kopf an den Ball kriegen müssen. Dann hätte es in der 48. Minute 2-2 gestanden. Aber Ziereis mit einer Aktion, die, wenn die schief geht, halt ja, die dümmste Abwehraktion ever gefühlt ist, weil er dann wahrscheinlich irgendwie A, den Ball nicht kriegt und B, dann noch Scheffler abräumt und im Zweifelsfall dann eben auch noch vom Platz fliegt, aber so eben eine Monsteraktion einfach ist.
Ja, monstermäßig verteidigt. Also du sagst, es ist schon, also Scheffler, es wäre 2-0 gewesen, 2-2 gewesen in der 48. Dann bin ich mal gespannt, wie das Spiel dann weitergeht. Ja, in der Phase gerade dann bis zur 60. Minute von der Halbzeit weg. Also da waren wir ja quasi klar am Drücker. Und da auch wieder, dann schaut man wieder auf die geschossenen Tore. Und dann, ja, das ist halt unser Problem, dass wir halt dann zu wenig machen aus dem Aufwand, den wir da betreiben. Und das war quasi von der 45. bis zur 60. Minute hat man gesehen halt, dass das unser Problem ist. Und ja, das müssen wir irgendwie lösen. Und dann sind wir vielleicht nicht Siebter, sondern Vierter nach dem Spieltag. Und ja, aber das ist eben der Status quo aktuell. Und ich finde es aber auch nicht wirklich schlimm. Es ist halt eine Entwicklungsphase, die wir da haben. Und man sollte sich nicht zu schnell zu viel entwickeln, sondern Stück für Stück. Und ich glaube trotzdem, dass wir da auf einem guten Weg sind.
Ich glaube, was mich, und da kommen wir jetzt auch gleich quasi zum nächsten Thema, an dieser Spielphase dann am meisten stört, ist nicht, dass wir Chancenwucher betreiben. Denn du hast das vorhin schon mal gesagt, der erste FC Nürnberg hat jetzt in dieser Saison ja eigentlich vor allem insofern ein Chancenverwertungsproblem gehabt, dass wir halt wenig Torchancen kreieren und deswegen gezwungen sind, dann auch eine relativ gute Quote da irgendwie zu haben, wenn wir Spiele für uns entscheiden wollen. Jetzt hatte ich das Gefühl, in diesem Spiel und gerade in diesen 15 Minuten wirklich so einen mordsmäßigen Zugriff auf das Spiel, dass wir ja St. Pauli wirklich ja da richtig eingeschnürt haben und auch unfassbar hoch eingeschnürt haben. Tom Kraus hat da 15 Minuten gespielt, wie sie im Lehrbuch fast nicht besser stehen können. Es gab diesen flachen Abschluss von ihm quasi von der Grundlinie, der ist ja noch nicht mal besonders der Rede wert. Dann gibt es die Situation, wo der Club ganz hoch presst und ich glaube Möller-Deli dann derjenige ist, der den Ball erobert und Schuranov findet, der dann von Irvine abgegrätscht wird in höchster Not, was ähnlich riskant war wie das von Ziais. Kraus Lux dann eine Minute später nochmal St. Pauli den Ball ab, hält aus der Distanz drauf, wieder ist Vasil da. Das waren ja 15 Minuten, die du, abgesehen eben von dem fehlenden Tor, fast nicht besser spielen kannst. Und dann fängst du dir in der 64. als St. Pauli das erste Mal zarte Offensivambitionen in dieser zweiten Halbzeit hegt, ein Gegentor, das an so vielen Stellen mich irgendwie auch aufregt, das halt einfach sau unnötig ist. Das geht los da an der rechten Strafraumecke, wo ich mich bis heute noch frage, wie, ich glaube, es ist auch Irvine, der dann da den Ball durchgesteckt bekommt, warum Geis überhaupt auf den Ball führenden drauf geht und nicht bei seinem Mann bleibt, hinzu, der Ball wird dann irgendwie so ein bisschen doof in den Rückraum geklärt, wo dann niemand beim Torschützen am Ende ist und dann, ja, dass dann der natürlich auch noch genau neben dem Pfosten passt, dafür können jetzt die Clubspieler wenig, aber das hat meinen Unmut natürlich nicht unbedingt geschmälert.
Ja, es ist auch ein Tor, das mich mega ärgert und das halt auch so nicht fallen darf, da ja, da haben wir uns auch wieder ein bisschen zu deppert angestellt. Also du hast es schon gesagt, ich habe mich da auch mit Flo Zenger ein bisschen gekappelt über die Schuldigkeit. Wer denn schuld ist an diesem 3-1? Für mich war es in letzter Konsequenz, habe ich da halt Schindler gesehen, der den Ball halt einfach zu schlecht klärt. Klar ist der in höchster Not, aber er klärt ihn halt direkt an die Strafraumkante, so halbmittig, das ist immer gefährlich. Das ist genauso, wie man beim Torwart sagt, bitte nicht nach vorne abklatschen, sondern eher zur Seite. Ja, du hast es schon gesagt, Geis hängt da sicherlich voll mit drin und hat da auch seine Schuldigkeit an dem Tor, dass er da im falschen Mann mitläuft. Und ja, in der Endkonsequenz klärst du halt den Ball dann eben zu leichtfertig da an den Strafraumrand und der Gegner muss bloß noch abziehen. Das, ja, also wirklich ärgerlich, das Tor. Und ich glaube, das wird auch intern ja, noch hoffentlich seziert werden und auseinandergenommen werden. Und da werden hoffentlich die richtigen Schlüsse draus gezogen, weil das ist dann halt auch, wenn man oben mitspielen will, ist so eine Art zu verteidigen dann zu wenig.
Ja, absolut. Und eben auch genau so dieses Problem, dann bist du schon am Drücker, dann hast du den Gegner auch in einer Situation, wo du weißt, okay, wenn du jetzt den Treffer machst, dann gleichst du natürlich das Spiel aus, aber dann setzt du vielleicht auch so einen Wirkungstreffer und dann, ja, holst du dir da so eine Murmel irgendwie ab, dass dann 2 Minuten später der Ball gleich nochmal im Tor lag, aber da zum Glück dann die Abseitsfahne hochging, das schenken wir uns jetzt weitestgehend. Aber 2 Minuten später gab es eine Situation, die, glaube ich, gar nicht so mega groß beachtet wurde in vielen Nachberichten. Die Sportschau hat es drin und mich hat irgendwie auch ein bisschen gewundert, dass es keine Wiederholung auf dem Spielfeld gab, denn Schuhanow kommt nach einem Zweikampf mit Ritzka im Strafraum zu Fall. Und ja, ich sag, im Live-Bild ist das schwierig zu sehen, aber für mich ist es in der Wiederholung ist es ein Elfmeter. Und ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum es da kein On-Field-Review durch den Schiedsrichter gibt.
Ich habe sie noch in Erinnerung aus dem Live-Spiel und ja, also ich habe mich auch gefragt, warum gab es kein Review? Also ist sicherlich vielleicht eine Aktion am Ende, wo man sagen kann, 50-50, kann man jede Richtung entscheiden, aber warum schaut man es sich nicht nochmal an? Also wenn es der Videoschiedsrichter sich anschaut und dann kann es der Schiedsrichter sich ja auch nochmal in Zeitlupe angucken, wenn er dann keinen Elfmeter entscheidet, dann bin ich auch fein mit, also okay. Weil es, wie gesagt, man kann sicherlich in beide Richtungen so ein bisschen entscheiden, aber dass er sich es gar nicht anguckt, finde ich auch komisch. Also mindestens nochmal angucken und dann kann man ja eine Entscheidung treffen. Also ich spreche jetzt mal das Spiel an, Schalke gegen Bremen, den Elfmeter in Bremen, das Spiel, diesen Witz-Elfmeter. Also wenn das ein Elfmeter ist und wenn man sich das nochmal anguckt, dann frage ich mich, warum guckt man sich die Szene nicht nochmal an?
Ja, das werden wir beide nicht herausfinden. Aber wie gesagt, also für mich ist das sogar eine relativ klare Kiste, einfach weil da das Standbein weggezogen wird. Aber gut, sie werden ihre Gründe gehabt haben. Warum werden wir wohl leider nicht erfahren. Insgesamt natürlich aber saudoof, dass es da ja die Möglichkeit auf den Anschlusstreffer in dieser Situation nicht gab, ist dann 4 Minuten später irgendwie auch egal gewesen, weil dann Schäffler gefühlt so einfach wie vom Elfmeterpunkt zum Anschlusstreffer kam, musste nicht mal hochspringen, die Ecke von Möller-Deli landet auf seinem Kopf und er köpft ihn dann rein. In dem Moment, Stefan, habe ich mir gedacht, boah, wir können ja doch irgendwie Ecken, wieso geht's nicht häufiger so? Da kommst du jetzt wahrscheinlich und sagst, ja, weil Manuel Schäffler zu selten auf dem Spielfeld steht.
Du kennst mich zu gut. Ja, aber ist halt so. Ne? Also, das ist ja eine Stärke, die Schäffler auch hat. Er ist, das wissen wir auch aus der Vorsaison. Wir wissen, was er kann. Wir wissen, er kann auch mal unorthodoxe Dinge, wie jetzt zum Beispiel im Spiel gegen Paderborn. Und er war ja auch hier schon in der Hinrunde im Spiel gegen Regensburg der belebende Faktor und hat uns da, glaube ich, auch mit einem Punkt gesichert. Also diese Stärke, die Manuel Schäffler hat, dass er ein Boxspieler ist, dass er kopfballstark ist, dass er es auch mit dem Fuß ganz gut kann, dass er eben diesen Torriecher auch hat. Wie gesagt, bei dem 48. Minute, da weiß er ganz genau, wo er hin muss und er wäre auch komplett richtig gestanden, wäre das nicht so Weltklasse verteidigt gewesen, hätte er da auch schon die Bude gemacht. Also ich verstehe nicht, also es ist eine der wenigen Dinge, die ich nicht verstehe aktuell beim Club, warum wir uns diese Stärke von Manuel Schäffler über weite Strecken in der Saison bislang berauben. Also klar muss man den Jungen auch eine Chance geben. Ich habe auch nichts gegen Schuranov, ich habe auch nichts gegen Dovedan, überhaupt nicht, aber Schäffler bringt eben schon gewisse Qualitäten mit, die uns gerade, wenn man jetzt die geschossenen Tore bei uns anguckt, fehlen.
Ja, wir sind gespannt, wie sich die Situation von Manuel Schäffler dann weiterentwickeln wird und es ist ja nie zu spät. Insofern gucken wir mal, wie es dann weitergeht. Schäffler auf jeden Fall mit dem Anschlusstreffer und jetzt würde ich ja gerne sagen, dann gab es die große Schlussoffensive des ersten FC Nürnberg, aber die gab es dann eben nicht. Und jetzt ist so ein bisschen ja die Frage, was ist dann da in den verbleibenden ja ungefähr 20, 22 Minuten das Problem des ersten FC Nürnberg gewesen. Es gab kurz vor der Ecke einen Dreifachwechsel. Schleimer, Dumann und Nürnberger kamen für Geis, Schuranov und Kraus. Damit kam auch so ein bisschen eine Umstellung auf einem Spielfeld einher. Später kam dann noch Pascal Köpke für Lino Tempelmann. Aber mein Eindruck bei allem Umgestelle beim ersten FC Nürnberg war, dass St. Pauli dann eben auch was gemacht hat, was sie auch nochmal vom ersten FC Nürnberg unterscheidet, nämlich diese Situation genau richtig einzuordnen und auf einmal wieder viel aktiver nochmal am Spiel teilzunehmen und einfach den Ball durch eben die eigene Aktivität vom eigenen Kasten weghalten.
Ja, also wahrscheinlich war es eine Mischung aus allem, warum da nichts mehr funktioniert hat. Zum einen, was du angesprochen hast, eben die Stärke von St. Pauli. Ich glaube auch, die machen für mich in dieser Saison von allen Mannschaften den komplettesten Eindruck. Ich glaube auch, dass sie relativ ohne Probleme den Aufstieg schaffen werden. Also da bin ich mir ziemlich sicher. Ich glaube nicht, dass da nochmal ein großer Bruch kommt bei St. Pauli. Ich glaube, ein Spiel haben sie jetzt da mal hoch verloren. Aber trotzdem in Summe, ich habe mir auch das Spiel gegen Sandhausen angeguckt, die machen für mich einfach den komplettesten Eindruck. Und das ist halt auch eine Stärke dann. Die haben halt dann genau gewusst, okay, es steht 2-3, könnte nochmal gefährlich werden. Wir müssen jetzt nochmal ein bisschen mehr tun. Und wir sind dann daran abgeprallt quasi. Also es ist schwer zu sagen, waren es jetzt die Auswechslungen, war es die Systemumstellung oder war es am Ende St. Pauli? Sicherlich, nachdem halt auch Kraus draußen war, der sicherlich ein Motor auch war, gerade in der Viertelstunde nach der Halbzeit. Das hat dann natürlich gefehlt, aber klar, wir mussten auch irgendwas tun, wir mussten halt auch irgendwie reagieren und schauen, dass wir da noch einen Punkt holen. Ob man jetzt ohne Auswechslung, ohne Umstellungen, ob das dann besser gelaufen wäre, wage ich zu bezweifeln. St. Pauli war halt ein Tick besser auch an dem Tag als wir und das hat dann eben den Unterschied ausgemacht.
Ja, definitiv. Man muss ja auch wirklich, also das ist nicht die schöne Art, Fußball zu spielen, aber das muss man dann halt auch einfach am Ende anerkennend sagen, gerade so diese letzten 5-6 Minuten, wo du dann mitunter ja auch nochmal wilde Dinge versuchst, so beide Innenverteidiger vorne rein oder du kriegst einen Standard in der Nachspielzeit, Torwart mit vorne rein. Das haben sie ja so konsequent unterbunden, indem sie einfach an unserer Eckfahne die Uhr haben runterlaufen lassen.
Ja, schon in der 88.
Genau, genau. Also das da ja wirklich, da möchte man ja irgendwie hingehen, umschmeißen, Ball an Martenia geben und sagen, so, jetzt wird Fußball gespielt. Aber natürlich regt mich das ja vor allem deswegen so auf, weil es unglaublich gut ist, was sie da gemacht haben und einfach super abgezockt halt. Und dann so ein bisschen halt am Ende das i-Tüpfelchen auf die Leistung, die St. Pauli da abgeliefert hat. Und du hast ja schon gesagt, das war ein Spitzenspiel und St. Pauli, ja, dann eben auch Spitzenmannschaft würdig und gnadenlos effektiv, gerade in der Anfangsphase, dann mit den Treffern zum richtigen Zeitpunkt natürlich auch, also natürlich dieses 3-1 in der 64. Minute, haben wir ja schon darüber gesprochen, natürlich auch irgendwo, ja, aus dem Nichts und dann hast du eben als erster FC Nürnberg auch gesehen, okay, wir waren gut, aber die anderen waren eben spitze.
Ja, also das Fazit kann man wirklich so stehen lassen. Wir waren gut, aber die anderen waren halt einfach besser. Und wir sind auch selber schuld. Also zumindest das 2-0 und das 3-1, das darf halt auch nicht so fallen. Und ja, da ist halt dann auch St. Pauli besser in der Verteidigung und wir halt auch dann eben schlechter im Tore schießen. Das haben wir jetzt ja oft genug angesprochen und an den Dingen müssen wir halt eben arbeiten und dann reicht es vielleicht auch im nächsten Jahr zu mehr, aber in diesem Jahr glaube ich, und man kann ja mal so ein Zwischenfazit ziehen nach 15 Spieltagen, reicht es eben für ganz oben noch nicht, aber das ist ja jetzt auch kein Absturz, sondern das hat ja auch die Vereinsführung vor der Saison und dafür hat man sie auch kritisiert eigentlich, aber die Vereinsführung hat es vor der Saison, glaube ich, dann mit Platz 5 bis 8 aktuell verdammt gut eingeschätzt.
Ja, das Lustige oder Kuriose oder wie auch immer man das nennen möchte, ist ja, das zeigt ja die Vergangenheit mehrfach, dass du A, am 15. Spieltag eh noch nie aufgestiegen bist und es ja in der jüngeren Vergangenheit auch immer wieder Mannschaften gab, die so wie der erste FC Nürnberg ja durchaus jetzt einfach in Reichweite bleiben und wenn du wenn du dann in der Rückrunde eben nochmal den Schritt machst, womöglich eben auch vom Ausrutscher der Mannschaften oben profitierst. Also nicht, dass ich jetzt sage, dass das muss kommen, aber das ist ja, wir sagen, okay, hier mangelt es noch und hier mangelt es noch und hier mangelt es noch und trotzdem ist die tabellarische Situation einfach so, dass der erste FC Nürnberg es ja immer noch vor sich liegen hat, dass es sogar noch zu mehr reichen könnte als eben der Erfüllung dieses Saisonziels.
Ja, sagt niemals nie, klar. Also wir sind schon schlechter in die Rückrunde gestartet und dann noch aufgestiegen. Trotzdem würde ich da nicht den Fokus drauf legen, sondern einfach ein bisschen auf sich selber konzentrieren, an den eigenen Dingen arbeiten und dann schauen, was dabei rumkommt, ohne irgendwie da im Hinterkopf auf irgendwie Platz 3, 2 oder 1 zu schielen. Das ist nicht gesund. Also wir sollten uns jetzt auf diese Saison konzentrieren, auf uns konzentrieren, das Beste rausholen, was wir können, ohne den Druck zu haben, dass wir irgendwo da oben anklopfen müssen.
Flo hat in seiner Analyse geschrieben, für den Club gilt es in den kommenden zwei letzten Spielen der Hinrunde, den Vorsprung nach vorne nicht völlig abreißen zu lassen, um nicht endgültig im Mittelfeld anzukommen. Das kann man so lesen, dass diese Aufstiegsringe eben, dass man die weiter eben auch griffbereit oder griffweit haben möchte. Man kann es natürlich auch ein bisschen anders lesen und ich glaube, das ist vielleicht auch die bessere Lesart, dass der erste FC Nürnberg trotzdem gut daran tut, jetzt eben gegen Kiel und dann gegen Schalke dafür zu sorgen, dass man zumindest eben diesen 4 Punkte, 5 Punkte Rückstand nicht unbedingt größer werden lässt, damit auch die Saison vielleicht nicht so ein bisschen austrudelt irgendwann, sondern dass du immer so ein bisschen die Anspannung auch über die Tabelle hochhältst. Wie siehst du das?
Ja, ich lese das ähnlich. Also klar, wenn du irgendwo dann auf dem Tabellenplatz bist, wo nach oben viel Platz ist und nach unten viel Platz ist, ja, dann schippert es halt so ein bisschen vor sich hin und dann, das birgt auch immer Gefahren, dass du dann halt vielleicht eben nicht mehr die Körperspannung hast für mehr und dass du dann vielleicht auch ein Spiel mehr verlierst, als du vielleicht solltest. Und von daher, gehe ich da voll mit, tut man gut daran, dass man jetzt gegen Kiel und Schalke gute Ergebnisse liefert und dann auch einen guten Hinrundenabschluss hat und dann eben immer noch Schlagdistanz mehr nach oben als nach unten hat.
Schauen wir noch ganz kurz in Richtung Jahresende. 9 Punkte werden noch vergeben bis zur Winterpause. Das erste Rückrundenspiel wird ja auch noch gespielt gegen Aue dann am 18.12. 9 Punkte, wie gesagt, zu vergeben. Wie viel muss der erste FC Nürnberg holen, um genau das, worüber wir gerade gesprochen haben, am Ende zu erfüllen?
Ja, also 4 bis 6 wären sicherlich optimal. Also ich sag mal, Minimum musst du aus den Spielen da 4 Punkte holen. Dann bist du bei 28. Das ist, glaube ich, nach 17, 18 Spieltagen ist es dann genau die Erwartungshaltung, die man auch vor der Saison hatte. Klar, wenn mehr ist, immer gut. Ich glaube, zu 9 wird es nicht reichen. Aber ich denke mal, so 4 bis 6 Punkte sollten da auf jeden Fall aus den 3 Spielen drin.
Und womöglich überrascht uns der erste FC Nürnberg. Ja, und es werden doch 9, weil, keine Ahnung, wir auf einmal... Das
ist alles möglich in der zweiten
Liga. Ja, mit Manuel Schäffler den Nürnberger Terodde auf dem Platz wissen, der genau die Chancenverwertung auf einmal an den Tag legt, die wir bemängelt haben. Ich bedanke mich bei dir, Stefan, für deine Einschätzung zum Spiel gegen den FC St. Pauli. Wir blicken natürlich in dieser Woche auch voraus auf das Spiel gegen Kiel, was an der Förde so los ist und warum der Relegationsplus aktuell nur für 17 Punkte gesorgt hat. Das hört ihr voraussichtlich am Donnerstag. Ansonsten sei natürlich darauf hingewiesen, dass die Clubfrauen in dieser Woche wieder zu Gast waren. Die haben ein ähnlich spektakuläres Spiel abgeliefert wie der Club gegen St. Pauli. Allerdings mit besserem Ausgang. Die haben nämlich Leipzig 4-3 geschlagen. Wie es dazu kam, hört ihr unter anderem in der neuen Ausgabe mit den Clubfrauen. Lea Paulik und Nastassja Lein waren da zu Gast. Also, Podcast abonnieren und nichts verpassen. Ansonsten findet ihr uns, wie gesagt, auf den sozialen Medien, bei Instagram, Twitter oder Facebook. Und Clubfans United sei euch natürlich auch ans Herz gelegt. Und dann hören wir uns voraussichtlich am Donnerstag wieder hier auf meinsportpodcast.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftrag. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Total beglückt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.